die Avantgarde, zumindest eine bestimmte philosophische Sektion, freut sich darüber, also endlich mit dem letzten alteuropäischen Vorurteil, nämlich dass Menschen sich ein gewisses Maß an Willensfreiheit zuschreiben, aufräumen zu können. Ich glaube, da sollten wir sehr viel vorsichtiger sein, denn wir werden freie Willensentscheidungen noch sehr benötigen, glaube ich, in naher Zukunft.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Plädoyer für die Freiheit. Der Philosoph Jean-Pierre Wyls und das Unvorhersehbare. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Hier ist mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinze. Schön, dass ihr mit dabei seid. Über Freiheit wird ja oft und heftig gestritten. Einerseits ist sie politisch unter Druck geraten, andererseits bestreiten manche Neurowissenschaftler ganz grundsätzlich, dass es sie überhaupt gibt. Was ist der Kern menschlicher Freiheit? Wie ist das Zusammenspiel von Determination und den Äußerungen eines freien Willens? Darüber hat Stefan Ort aus unserem Podcast-Team mit dem Philosophen Jean-Pierre Wyls gesprochen. Die Kritik von Jean-Pierre Wyls, in den oft spektakulär konstruierten Beispielen jener Philosophen, die die Freiheit leugnen, entfernen sich diese von der Lebenswelt der Menschen und ihrem Selbstverständnis. Jean-Pierre Wyls erinnert nicht zuletzt an Akte des Ausdrucks einer selbstlosen Tugend von Menschen, die sich für das Leben anderer in höchster Not entscheiden und damit bestätigen, dass es so etwas wie Freiheit gibt, mit interessanten Konsequenzen. Jean-Pierre Wyls war von 2010 bis zu seiner Emeritierung 2024 Ordinarius für philosophische Ethik und Kulturphilosophie an der Radboud-Universität Nijmegen in den Niederlanden. Er lehrte in Tübingen, Ulm, Freiburg und seit 1996 in Nijmegen. Jean-Pierre Wyls und sein Plädoyer für die Freiheit. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Professor Wyls, als Philosoph haben Sie sich viel mit dem Thema Freiheit auseinandergesetzt. Wodurch ist denn die Freiheit ein Schlüsselbegriff seit der Aufklärung heute politisch unter Druck geraten?
Ja, das ist in der Tat auch so. Man kann eigentlich fast behaupten, dass nicht wenige Konflikte eigentlich in der Gegenwart, eigentlich in unserer Gesellschaft, sich auf diesen Begriff beziehungsweise auf den Sachverhalt der Freiheit richten, nicht? Ich meine, das ist so ein Glutkern von vielen Debatten. Das weist, denke ich, darauf hin, dass hier etwas unter Druck geraten ist, was bis dato selbstverständlich unterstellt wurde. Und zwar eigentlich, also dass die westliche Gesellschaft und auch die nachaufklärerische oder Nachaufklärungsgesellschaft eine solche ist, in der Freiheit gewissermaßen eigentlich so einen zumindest ganz hohen Stellenwert hat, wenn nicht eigentlich sogar viele Menschen den höchsten Wert überhaupt darzustellen scheint. Und damit ist natürlich auch ein bestimmtes Verständnis, glaube ich, von Freiheit verbunden, das im Wesentlichen, wenn man das jetzt vergleichsweise kurz zusammenfasst, eigentlich darin besteht, dass Menschen eigentlich Freiheit vor allem als eine Art von persönlicher Reichweitenvergrößerung verstehen. Ja, also Freiheit assoziieren sehr viele Menschen eigentlich mit der Erlaubnis, eigentlich also auch mehr oder weniger viel tun zu dürfen und wenig unterlassen zu müssen. Es ist eine Art von im Verständnis von Freiheit als Berechtigung verstanden. Also es geht um meine subjektiven Rechte. Und wenn das so ist, dann scheint also jedes Ansinnen auch nur, dass eigentlich eine solche Freiheit hin und wieder auch mal bestimmte Einschränkungen benötigt, fast eigentlich wie ein Attentat eigentlich auf den Kern der Person verstanden zu werden. Also aus dem Ansinnen der Aufklärung im Hinblick auf die Freiheit ist etwas anders geworden, glaube ich, als was ursprünglich gemeint war. Ich denke, dass die Aufklärung sich um zwei Dinge bemüht hat. Einmal, wenn man so will, um eine Rede von Freiheit und von auch Entscheidungs- und Willensfreiheit, die vor allem mit der Frage zu tun hat, wie kann ich also meine Entscheidungen, meine Handlungsoptionen ein Stück weit auch rationalisieren, ja, sozusagen wie vernünftig können oder müssen sie eigentlich auch sein, um auch als Freiheit gelten zu dürfen. Also man kann sagen, das ist ein bisschen die kantische Tradition, ja. Und zweitens Freiheit durch Emanzipation. Ja, und also das sind also zwei Hauptbestandteile, glaube ich, als Emanzipation und auch als Befreiung. Und beide Elemente sind, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten jedenfalls marginalisiert. Sie stehen nicht im Vordergrund, wenn Menschen über Freiheit sprechen, sondern eben dieses Prinzip der Reichweitenvergrößerung. Und nun scheint das aus verschiedenen Gründen nicht mehr ganz so optimal zu funktionieren, wie angenommen und auch wie erwartet. Ja, wir sehen das bei den Klimafragen, sehen wir das bei der Frage, ob Menschen hin und wieder auch mal vielleicht ihre Bewegungsfreiheit etwas reduzieren sollten, eigentlich ob der Übertourismus vielleicht doch nicht eine weitere Plünderung der Welt eigentlich darstellt. Und also diese Fragen, diese möglichen Einschränkungen, die finden kein freundliches Gehör.
Und auf der anderen Seite ist die Freiheit aber auch stark unter Druck geraten durch die Überzeugung der Neurowissenschaften.
Ja, das ist sozusagen die zweite Komponente eigentlich in dieser ganzen Entwicklung. Und die sind ein Stück weit gegenläufig, wenn man so will. Nicht? Ich meine, das, was ich gerade skizziert habe, könnte man sagen, da ist die Rede von einem also stolzen, anspruchsvollen Freiheitsbegriff, wobei Menschen natürlich nicht in diesen Begriffen denken, aber jedenfalls diese Einstellungen natürlich verkörpern. Also da möchte man, wenn man so will, die Freiheit eigentlich maximalisieren. Und wenn man auf die Diskussion in den Neurowissenschaften, in den Gehirnwissenschaften, in der Philosophie of Mind, in der Philosophy of Mind schaut, in den letzten Jahrzehnten gibt es da eben eher die gegenläufige Tendenz, eigentlich, wenn man so will, die Willensfreiheit, wenn nicht gänzlich zu leugnen, sie jedenfalls dann doch zu minimieren und zu sagen, also diese Willensfreiheit beruht eigentlich auf einem weiteren Missverständnis. Ja, es ist eigentlich also eine der alteuropäischen Mythen, die wir jetzt also dringend entzaubern müssen. Denn strikt genommen gibt es sie mehr oder weniger nicht. Ja, also ich meine, das, was wir Willensfreiheit nennen, ist ein Stück weit initiiert durch Gehirnvorgänge, die uns nicht bewusst sind. Also das Bewusstsein ist nicht Herr im eigenen Haus, sondern da spielen andere Prozesse eine Rolle und determinieren oder prädeterminieren eigentlich also das, was wir dann vermeintlich in Willensfreiheit meinen, haben zu können.
Und wie bewerten Sie das als Philosoph?
Ja gut, ich meine, das ist eine hochkomplexe philosophische Strömung. Man denke ich, kann sagen, dass seit etwa gut 30 Jahren, wenn nicht sogar noch etwas länger, es dieses stolze Programm gibt, auch in der Philosophie, also ihre Wissenschaftlichkeit in diesen Fragen dadurch zu zeigen, dass sie sich weitgehend an dieses neurowissenschaftliche, naturalistische Paradigma anlehnt. Und da ist eine, wenn man so will, eine ganze, ich will das nicht eine Blase nennen, aber jedenfalls da ist eine Räumlichkeit entstanden, die hochspezialisiert ist, als philosophischer Beobachter, den ich in diesem Sinne eigentlich auch nur bin, kann man manche Debatten überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Und da geht es häufig eigentlich, denke ich, auch um gewisse akademische Exzellenzwettbewerbe, die aber je länger sie geführt werden, eigentlich umso weniger mit dem Selbstverständnis von Menschen eigentlich zu tun haben und auch mit dem Alltag von Menschen, wo die Auffassung, dass jedenfalls einige von den Dingen, die wir tun oder auch lassen, doch auf ein gehörigen Maß an Überlegung und Willensfreiheit beruht, immer unpopulärer geworden ist. Und also irgendwann, glaube ich, ist dadurch auch eine Grenze überschritten worden, weil, wenn man so will, auch die wirklich starken Akte und Äußerungen von Freiheit werden dadurch einer Interpretation unterworfen, die sie eigentlich ständig entwertet. Ja, sagt ja, du machst ja noch so heroisch und also noch so solidarisch und karitativ und dergleichen dich verhalten haben, aber bei genauerem Hinsehen, das bist du eigentlich nicht, die da, jedenfalls nicht dein Ich, nicht deine Subjektivität ist da am Werke, sondern das sind eigentlich kausal rekonstruierbare, in dem Sinne auch anonyme Gehirnprozesse. Und ich glaube, dass das, um sozusagen eigentlich auch die Art, wie Menschen auch teilweise in extremen Situationen ihre Engagements und ihre Entscheidungen auch zugunsten von anderen verstehen, eigentlich ein Stück weit beschämt. Also sie, um sozusagen, sie werden mit einem begrifflichen und teilweise auch natürlich mit einem weltanschaulichen Netzwerk werden sie gefangen genommen, eigentlich indem sie sich selber eigentlich nicht mehr verstehen können.
Und was ist jetzt aus Ihrer Sicht so der Kern von Freiheit, von freiem Handeln? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, also ich denke, dass man muss in diesen Dingen, glaube ich, auch moderat formulieren, ja, so dass man nicht in dieser extreme Position von entweder, also ist unser Handeln weitestgehend determiniert oder es grenzt mehr oder weniger an fast schon absoluter Freiheit. Also ich glaube, das sind zwei Versuchungen, die man ja besser aus dem Weg geht, sondern ich denke, dass in komplexen Situationen Menschen, sei es alleine, sei es auch kooperativ, also mit anderen, eigentlich in der Lage sind, Dinge abzuwägen und in dem Sinne auch sie einem, wenn man so ja Verstandesurteil eigentlich auch zu unterwerfen. Wie schon sagt, das tun sie nicht im Sinne eines philosophischen Oberseminars, ja, wo der Staub der Jahrhunderte durch die Bücher sozusagen wirbelt, sondern das tun sie in konkreten kooperativen Praktiken. Und wie ich das in dem Beitrag für die Herde-Korrespondenz in dem Nikow-Flug-Lübeck beschrieben habe, auch teilweise in extremen Situationen, eigentlich wo Menschen sozusagen einen unglaublichen, ja, eine Heldenhaftigkeit eigentlich, also in ihren Engagements zugunsten von anderen, in lebensentscheidenden Situationen initiieren können. Und da jetzt quasi eigentlich also ein Netzwerk also über dieses Geschehen zu stülpen, in dem eigentlich ständig gesagt wird, aber das ist ein Selbstmissverständnis, das warst nicht du, sondern also da haben andere Prozesse dich dazu motiviert und die kennst du nicht mal so richtig, diese Prozesse.
Was lässt sich denn mit Blick auf die Holocaust-Überlebende Ruth Klüger und ihre Autobiografie lernen über die Unbedingtheit von Freiheit?
Ja, Ich würde mit dem Begriff der Unbedingtheit von Freiheit, mit diesem Begriff würde ich etwas vorsichtig sein. Sie benutzt den eigentlich auch nicht, sondern sie sagt, sie nennt es das Unvorhersehbare. Ja, und sie schreibt an einer Stelle auch noch ein so gescheiter Computer, um so zu sagen, also er würde das nicht vorhersehen können, was Menschen eventuell in solchen entscheidenden Situationen eigentlich plötzlich tun. Aus einer ja, gewaltigen und ich wiederhole nochmal, eigentlich aus einer also heroischen Spontaneität heraus, also quasi Kopf und Kragen riskieren zugunsten einer anderen Person. Und in diesem Fall, in dem Fall von Ruth Klüger, wird sie als junges Mädchen in Auschwitz dadurch gerettet.
Was hieß das konkret?
Ja, Sie meinen jetzt die Geschichte, die Ruth Klüger dort, ja, also Klüger erzählt, also dass sie als junges Mädchen mit ihrer Mutter in Auschwitz inhaftiert war und nun werden Frauen selektiert zu einem Arbeitseinsatz außerhalb des Lagers und dafür ist ein Mindestalter von 15 angesetzt und Klüger beschreibt, wie sie zusammen mit ihrer Mutter in einer Zweierreihe steht, am Ende stehen, jede Reihe steht ein SS-Mann und selektiert, diejenigen, die gewissermaßen dann auf die Liste kommen, die dürfen in Anführungsstrichen außerhalb des Lagers Arbeit verrichten, jedenfalls, also ihnen steht nicht die mittelbare oder unmittelbare Vernichtung bevor. Und das Mädchen Ruth Klüger ist noch klein und jung und sie gibt auch ihr richtiges Alter an. Also sie sagt, sie sei 13. Und deshalb wird sie nicht auf die Liste gesetzt, sondern sozusagen wird eigentlich also ihrem baldigen Tod überlassen. Und schleicht sie sich um dieser Baulichkeit herum und reiht sich erneut ein, und zwar jetzt in die andere Reihe. Und vorne neben dem anderen SS-Mann sitzt auch eine junge Frau, ein Mithäftling. Also die ist die Schreiberin und sie trägt die Namen eigentlich auch ein, der für den Arbeitseinsatz vorgesehenen. Und diese Frau nutzt jetzt die Gelegenheit, also der SS-Mann ist irgendwie abgelenkt kurz, ja, und diese Frau stützt sich eigentlich auf das Mädchen gut gelügen und sagt, sag mal, wie alt bist du? Ja, sagt sie, ich bin so und so. Dann sagt sie, sag, du bist 15, dann hast du eine Chance, ja. Und geschieht genau das eigentlich. Der SS-Mann guckt das Mädchen an und sagt zu dieser Schreiberin, ja, aber sie ist doch noch recht klein. Ja, also natürlich, so richtig glaubwürdig ist das nicht, dass sie bereits 15 ist. Aber dann sagt sie, ja, aber sie ist kräftig gebaut und also sie könnte eigentlich ganz gut arbeiten. Das ist der entscheidende Moment. Also da kommt Ruth Klügel auf die Liste. Und das war eine, also das hat ihr Leben gerettet. Und Klügel beschreibt das in sehr bewegenden Worten, übrigens auch analytisch sehr klar eigentlich, also in ihrem Buch Weiterleben. Und weist vor allem eigentlich also auf die völlige Unvorhersehbarkeit, auf die Spontaneität eigentlich diese Aktion weist sie hin und sagt auch, also ich meine, vielleicht klingt das nicht glaubwürdig, aber ihr sollt es nicht kritisieren, ja, nicht bekritteln, sagt sie, weil ich habe das so erlebt, ihr sollt es bitte akzeptieren. Und das ist eine höchst eindrucksvolle Stelle, weil Klüger geht davon aus, es war der freie Wille eigentlich dieses Mithäftlings oder dieser Frau, die Mithäftling war, die sie in dieser kurzen Minute eigentlich, also der Entscheidung, gerettet hat. Und diese Frau hat weder überlegt, ist das jetzt für mich nützlich oder nicht, oder hat das mit meinem späteren, vielleicht guten Leben zu tun, wie auch immer, überhaupt nicht. Es war der alles entscheidende Augenblick. Und sie sagt, ja, das ist eigentlich, sagt sie, kurz vor Null ist die Freiheit. Das ist natürlich ein Bild, was sie benutzt, aber es ist höchst eindrücklich. Und also jedenfalls für mich war das eine Stelle, die mich doch wirklich sehr ins Nachdenken gebracht hat, sodass also diese missverstandene Aufklärungsdrang, auch die Freiheit noch also quasi herauszukatapultieren aus unserem Selbstverständnis, bei mir eigentlich also immer mehr Bedenken hervorgerufen hat. Und vor allem eigentlich, weil häufig in dieser Freiheitsphilosophie oder Philosophie meint, mit außerordentlich künstlichen Beispielen operiert wird, die eigentlich in unserem realen Leben so gut wie eigentlich überhaupt nicht vorkommen. Und ich habe in dem Zusammenhang dieses Wort von Karl Schlögl gerne benutzt, der zwar in einem etwas anderen Zusammenhang, aber darauf hinweist, dass wir, wie er sagt, die Wucht des Materials respektieren wollten, ja. Und ich meine, man kann sagen, ja, wenn es eine Wucht des Materials gibt, dann beispielsweise in diesem Vorbild, in dieser Situation, die Ruth Klügel eigentlich aus ihrer Kindheit oder aus ihrer Jugendzeit beschreibt.
Wir hatten am Anfang ja darüber gesprochen, welchen Druck es auf die Freiheit gibt in politischen, in gesellschaftlichen Zusammenhängen. Was lässt sich daraus lernen für unsere aktuellen Diskussionen und Debatten?
Also ich glaube zweierlei. Also einmal denke ich, sollten wir doch etwas zögern bei dieser teilweise auch etwas modischen Attitüde. Es ist besonders schick, eigentlich die Willensfreiheit in Frage zu stellen. Ja. Also sozusagen die Avantgarde, zumindest eine bestimmte philosophische Sektion, freut sich darüber, also endlich mit dem letzten alteuropäischen Vorurteil, nämlich dass Menschen sich ein gewisses Maß an Willensfreiheit zuschreiben, aufräumen zu können. Ich glaube, da sollten wir sehr viel vorsichtiger sein. Denn wir werden sozusagen freie Willensentscheidungen noch sehr benötigen, glaube ich, in naher Zukunft. Und zweitens denke ich, dass wir lernen, über Freiheit auch etwas moderater nachzudenken, nicht? Also ich meine, vor allem eigentlich, dass Freiheit eine sehr ernste Angelegenheit eigentlich auch ist, und dass wir die Handlungen von vielen Menschen völlig schief deuten würden, wenn wir ihnen immer Motive unterschieben, die für sie überhaupt nicht gegenwärtig sind, ja zu sein, ja, aber da hat irgendwie eine Nutzen-Kosten-Kalkulation stattgefunden oder da hat irgendwie ein altes sozusagen sozialisiertes Vorurteil eine Rolle gespielt, aber nicht eine freie Entscheidung. Also eine moderate, etwas demütigere Art, eigentlich auch über Freiheit eigentlich zu sprechen, die aber doch auch zu verteidigen. Denn ich glaube, dass wir uns, wenn man so will, anthropologisch überhaupt gar keinen Gefallen tun, wenn wir daran Gefallen finden, uns selber letzten Endes als gesteuerte und unfreie Subjekte zu betrachten. Angenommen, das wäre so, dann könnten wir eigentlich den Widerstand eigentlich gegen die ungerechten Verhältnisse und also dann könnten wir sozusagen auch, wenn man es vielleicht etwas pathetisch formuliert, sozusagen Handlungen, die eigentlich doch auch durch ein gewisses Maß eigentlich an Menschenliebe auch eingegeben sind, dann die könnten wir dann eigentlich vergessen, denn wir werden eigentlich schon immer dann stimuliert durch etwas, was uns letzten Endes undurchsichtig bleiben muss. Ich glaube nicht, dass wir uns einen Gefallen tun, wenn wir uns so verstehen möchten.
Herr Wils, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Das war Stefan Orth von der Herder-Korrespondenz im Gespräch mit dem Philosophen Jean-Pierre Wils hier im Podcast mit Herz und Haltung. Zum Thema findet ihr in der März-Ausgabe der Herder-Korrespondenz einen Artikel von Jean-Pierre Wils. Wie ihr an den gelangt und generell euch die Herder-Korrespondenz in euer Leben holen könnt, das lest ihr alles in den Shownotes, also im Begleittext zu dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns über eure Gedanken, eure Rückmeldungen, eure Widerrede oder eure Zustimmung. Meldet euch gern bei uns, am besten über die Website der Herder-Korrespondenz oder über Instagram und Facebook. Wenn euch gefällt, was wir hier so treiben in diesem Podcast, dann abonniert uns bitte, um nichts mehr zu verpassen. Gebt uns gerne eine gute Bewertung, so 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts würden riesig helfen. Und erzählt euren Freunden, Nachbarinnen, Kollegen, dass es uns gibt und dass es sich lohnt, in diesen Podcast immer mal reinzuhören. Vielen, vielen Dank für euren Support. An dieser Folge mitgearbeitet haben Stefan Orth, Annika Schmitz und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.